Ahoi, ihr Bücherwürmer, hier kommt die neue Folge eures Lieblingspodcasts Eat, Read, Sleep.
Diesmal mit einem geheimnisvollen Totenschädel, einer norwegischen Schnepfe und Pizza.
Ja, und unser Gast verrät uns im Interview den abgefahrensten Sonderwunsch, den mal ein Autor beim Literaturfestival Lit Cologne hatte.
Und jetzt geht's los.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Daniel, ich habe dir heute etwas aus Bella Italia mitgebracht.
Oh,
und ich muss
schön.
Einmal den Tisch für dich decken.
Sehr gut. Wo ist denn hier das rot-weiße typische Tischtuch, was sonst immer beim Italiener liegt? Das ist hier so grau, so ein graues Getränkehandtuch irgendwie.
Rot-weiß war gerade ausverkauft. Aber rot oder weiß, das ist hier die Frage. Ich habe dir etwas mitgebracht zum Kosten.
Sehr gut irgendwie.
Sancerre oder Chablis, das ist hier die Frage.
Das ist die Frage. Vor allen Dingen so ein Gläschen Wein. Ich meine, irgendwo auf der Welt ist schon Happy Hour um diese Zeit. Schau mal, darf ich jetzt schon trinken, ja?
Probier doch mal, ja.
Ich bin ja kein Weinkenner. Ja, lecker. Sehr gut, sehr gut. Schwebeteilt hier in Südhang, was man da alles so sagt.
Also Sancerre oder Chablis, die große Frage, lassen wir unbeantwortet. Die kann nicht einmal Bruno Courage, Chef de Police, beantworten in unserem heutigen Bestseller. Der ja unglaublich viel Wein trinkt, da werden wir bestimmt noch drauf kommen. Rot und weiß und süß und trocken. Und
aber es gibt ja so eine Blindverkostung in so einem blinden Glas und er kann dann nicht sagen, er konnte gerade mal sagen, ob es rot oder weiß war, aber er konnte nichts weiter sagen. Ja, interessant.
Ich hätte nicht mal gewusst, ob Sancerre tatsächlich rot oder weiß ist. Ich wäre da schon raus gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr zum Wein steht. Bei mir ist es ja so, ich konnte mir immer merken, Fisch passt zum Weißwein, Weißwein zum Fisch, deswegen trinke ich Rotwein.
Ja, und ich bin immer so revoluzzermäßig, dass ich schon irgendwie aus Protest gegen diese Regeln, gegen diese spießige, oh, da trinkt jemand Rotwein zu Fisch, also ich esse ja Fisch, dass ich dann immer extra Rotwein bestelle, um irgendwie die entsetzten Blicke zu genießen.
Aber es fehlt natürlich noch das Essen.
Die literarische Vorspeise.
Und wenn wir in Italien sind, da gibt es natürlich die Klassiker, die traditionellen Gerichte.
Pizza, Pasta
oder Pasta. Ich habe was mitgebracht und zwar habt ihr, Katharina und du, ja in der vergangenen Folge über eure Kindheitserinnerungen gesprochen. Enid Blyton, die drei Fragezeichen. Und meine, das war diese hier.
Wir sind hier Freunde und sind für euch da. Tommy und Schräubchen und Willi und T.H. Wir sind stets munter und alle auf der Spur und kennen alle als
Also es geht sehr lustig zu in dieser Folge und es ist die Pizzabande tatsächlich.
Ach, da kenne ich gar nicht tatsächlich.
Die Pizzabande, das sind vier Freunde, Tommy, Milli, Schräubchen und TH. Und so ein bisschen wie TKKG, die lösen Kriminalfälle. Und zwar treffen sie sich in der Pizzeria von Tommys Eltern. Tommy heißt nämlich eigentlich Tommaso Carotti und seinen Eltern Gina und Francesco Carotti gehört die Pizzeria Mama Gina in der fiktiven Stadt Sommerberg. Und da sind sie und da essen sie Pizza und da lösen sie Fälle mit so appetitlichen Namen wie Kakerlaken im Salat. Kartoffelsalat und kalte Füße oder auch der Priester mit den roten Schuhen. Also vielleicht doch was für dich.
Für mich, aber ja genau, Kakerlaken und Salat. Apropos, was habe ich denn jetzt auf dem Teller liegen? Also ich habe hier tatsächlich ein Stück offensichtlich Pizza, nicht ganz rechteckig, sondern etwas, wahrscheinlich modelliert, möglicherweise deformiert. In der Mitte liegt so Schinkenspeck, liegt so Bacon.
Ja. Also das hast du schön beschrieben. Ich habe den Teig selbst gemacht, deswegen ist es natürlich nicht die typisch runde oder typisch quadratische, sondern ich gebe zu, an einigen Ecken ein bisschen aufgedunsene Pizza, aber probier sie mal.
Ja, also man braucht schon ein Schlückchen Wein, um das zu kaufen. Was ist das für ein Teig, um mal was Unverfängliches zu fragen?
Nun, das ist Teig aus Mehl und Hefe. Mehl zu bekommen ist ja gar nicht so einfach, aber ich habe keine Kosten und Mühen, vor allem Mühen gescheut, Mehl noch zu
Öl
bekommen.
Ja, Öl hast du offensichtlich auch einiges drin und
einiges
Öl ist ja auch kostbar.
Einiges ist also eine Edelpizza, könnte man sagen. Knoblauch ist drauf und das Besondere, das schmeckst du vielleicht, wenn du dich mehr in die Mitte vorarbeitest.
Das dauert noch ein bisschen, weil der Teig rundherum doch sehr üppig ist.
Das Besondere ist, es ist eine Pizza Bianca, eine weiße Pizza. Also du siehst keine Tomatensoße, überhaupt gar keine Tomaten. Du siehst auch sonst relativ wenig Belag, denn das ist so eine asketische Belag, Pizza, Belag ist dahingeschmolzen. Also asketisch würde ich nicht sagen, denn es sind Berge von Fett drauf. Lardo, der italienische Speck, ist da und der muss schmelzen und sich dann mit dem Teig vermischen. Und dann, so hat es zumindest unser heutiger Gast, Werner Köhler, von dem ich dieses Rezept habe, gesagt, dann schmeckt es einfach unvergleichbar nach diesem Knoblauchspeck und ein bisschen Öl, Gewürzen.
Also ich habe mich jetzt schon mal vorgearbeitet in die Mitte und jetzt kommt das, meine Hände, ich esse ja mit den Fingern hier, sind tatsächlich durch schon feucht vom Fett, von wie versprochen. Jetzt beiß ich mal rein.
Pizza muss man ja auch mit den Fingern essen, finde ich. Ich hätte auch Messer und Gabel mitbringen können, aber für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Pizza mit Messer und Gabel, das ist so ein bisschen...
Kommt auf die Pizza an. Also auf den Belag, das ist ja hier so eher sparsam belegt, aber das ist schon, jetzt kommt dieser Knoblauch und Öl und Fett, Wumms, kommt durch.
Ist das jetzt gut oder ist das weniger gut? Darüber können wir nachher nochmal mit unserem Gast nochmal sprechen. Das Schöne an der Pizzabande, während du isst, kann ich ja noch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist tatsächlich eine Reihe, die von ganz vielen unterschiedlichen Autorinnen und Autoren geschrieben wurde. Also es gibt nicht den Autor der Pizzabande, sondern das durften ganz viele. Tina Kaspari, Ursel Scheffler, Max Kruse haben sich alle daran probiert, Margot Potthoff und dann eben ganz, ganz viele Bände geschrieben, die es auch als Hörspiel gibt. Heike Dine Körting, die große Hörspielredakteurin, Regisseurin, die hat daraus auch eine kleine Reihe gemacht. Und das war tatsächlich meine Jugendzeit, die Pizzabande.
Ach, interessant. Heike Dine Körting, die hat ja ihr Hörspielstudio gar nicht weit von hier, also ein paar hundert Meter von unserem Studio. Und da durfte ich auch mal rein. Und dann gibt es tatsächlich noch ein riesengroßes Regal mit so Geräuschen, also mit Glocken und mit Sträuchern und so, wo sie noch ganz oldschool ohne Computer Geräusche macht. Ganz toll. Das ist so ein richtiges Hörspielkraftwerk, das sie da in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Pizzabande sagt sie mir gar nichts. Also das habe ich noch nie gehört. Also ich war wirklich so eher eindimensional auf drei Fragezeichen fixiert.
Ich habe dann natürlich nochmal geguckt, ob die Pizza vielleicht auch einen anderen literarischen Bezug hat, der vielleicht nicht nur auf die Pizzabande zielt. Und ich bin da fündig geworden, nur sehr wenig, muss ich sagen. Also Pizza ist ein bis jetzt literarisch unterschätztes Gericht. Es gibt immer so Lieferpizza in irgendwelchen Hacker-Romanen, da wird das natürlich gegessen. Aber ansonsten habe ich nur in den Wanderjahren von Ferdinand Gregovorius, 19. Jahrhundert, gefunden, wo er sagte, er wanderte durch Italien. Wenn ich jemand auf dem Wege fragte, was hast du heute zum Frühstück gegessen, so antwortete er, la pizza. Was wirst du des Abends essen? La pizza. Also sie taucht auf, aber bis jetzt... Der große, große Pizzaroman, der fehlt eigentlich.
Der fehlte noch.
Dafür gibt es viele, viele Weinromane und jetzt müssen wir doch noch einmal anstoßen, denn um Wein ging es auch in unserer Bestseller-Challenge.
Die Bestseller-Challenge.
Bruno, Chef de Police, ermittelt wieder im beschaulichen Dörfchen Saint-Denis im Périgord. Es ist der 14. Fall von Bruno. Es ist unser Bestseller dieser Woche. Er heißt Tête-à-Tête und es ist aus der Reihe von Martin Walker. Der war ja hier auch schon mal zu Gast.
Ja, mit einer Tarte Tatin damals, genau, die wir gebacken hatten.
Diesmal ist es ein Cold Case, ein nicht geklärter Fall aus der Vergangenheit. Ein alter Schädel, den sie mal kurz nach der Wende im Wald gefunden haben. Und jetzt geht Bruno in so eine Neandertal-Ausstellung, bei der man alten Schädeln mit so Knetmasse das Gesicht rekonstruiert hat. Und da kommt er auf die Idee, warum machen wir das nicht mit unserem Schädel, der mittlerweile so eine Art Maskottchen im Polizeirevier geworden ist. Sie haben auch einen Namen für ihn geworden, Oscar. Also beschließt er, eine junge Dame anzuheuern, die sich damit auskennt, die sich mit dem Schädel befasst. Und sie gibt ihm ein Gesicht. Und die Frage ist, warum wurde der Tote damals gar nicht vermisst? Warum erkennt ihn jetzt auch niemand? Und die Geschichte dieses Schädels, die ist brisant. Bruno kommt einer Spionagegeschichte aus der Wendezeit auf die Spur. Und das Ganze ist natürlich garniert mit einer Menge Kulinarik. 100 Gramm Butter hier, 700 Gramm Flusskrebse da, Thymian, Brutzel, Brutzel, Brutzel. Wie heiß, Jan, war dieser Cold Case?
Naja, und das erste Mal, und das war wahrscheinlich wirklich eine Herausforderung, sowohl für Martin Walker als auch für Bruno, er muss vegan kochen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, in 14 Bänden, ich habe von diesen 14 ungefähr 7 gelesen, noch nicht erlebt, dass tatsächlich Bruno sich an veganem Essen versucht. Denn es ist ja wirklich dieses Schlemmen. Da wird Foie Gras gemacht und da wird, du hast es erwähnt, die Flusskrebse, alles kommt auf den Tisch und Wein, Wein, Wein. Und das, sagen wir mal so, wenn man das Bruno-Universum kennt, dann war man relativ schnell wieder zu Hause. und trotzdem verwirrt, denn es gibt ja ganz viele Personen, die auftauchen. Und selbst mich, ich habe 7 gelesen, hat es überfordert. Wenn, ich lese mal eine kurze Stelle vor, relativ am Anfang, da wird dann über 50 Seiten ein Essen beschrieben. Mit Dora auf dem einen und Daniel auf dem anderen Arm gab er Florence, Jacqueline und Miranda Küsse auf die Wangen und ließ sich dann vom Baron umarmen, der ihm eines der Kinder abnahm, sodass Jack Crimson Bruno ein Glas Weißwein geben und ihn ins Esszimmer führen konnte. Und ich war raus. Also wer war nochmal Jacqueline? Was ist mit Miranda? Was ist eigentlich mit Fabiola? Die kommt dann später auch noch dazu, nicht zu vergessen Balzac. Uff, also da verliert man doch recht schnell die Orientierung bei dem Ganzen, muss ich sagen. Und ich hatte diesmal das Gefühl, der Fall spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht diesmal tatsächlich eher ums Essen und um die Hundewelpen, die Balzac bekommen hat. Der ist Vater geworden. Der Fall geht zwischenzeitlich so richtig unter und hat auch eine irgendwie nicht so wirklich befriedigende Auflösung,
fand ich. Es war ja mein erster Fall von Walker. Ich habe noch kein Buch von ihm gelesen und ich fand die Geschichte eigentlich gut. Diese Idee, ein Gesicht rekonstruieren. Ich erinnere mich da an einen Fall bei Quincy. Diese Fernsehserie, die hatten genau diese Geschichte. Aber diese starke Idee verpufft ziemlich schnell. Lass die mal im Hinterzimmer am Schädel da rumprokeln. Wir ermitteln schon mal mit der DNA-Analyse. Und während die Dame die Knetmasse auf die Knochen schmiert, klicken am Ende ja schon die Handschellen. Also total verpufft diese Idee. Ja, diese
und dann ganze sagt man noch, fein gemacht, hast du schön gemacht.
Ja, hast
gemacht,
du schön das, gemacht. Das ist, ja. Also viel zu viele Girlanden, die Martin Walker da aufhängt. Mit dem Kochen komme ich ja noch klar. Aber du hast schon gesagt, dieser Bassett Balzac, der hat eine Hundedame gedeckt und nun bestaunt er den Wurf. Seitenlang geht es da um Hunde. Gähn. Und dann rettet Bruno fast im Alleingang Südfrankreich vor einer Waldbrandkatastrophe. Und dann taucht auch noch völlig unmotiviert ein rüpelhafter Polizist auf, der diese Schädellady brutal attackiert in ihrem Büro. Rette in der Not natürlich Bruno und die ist dann, so hast du gesagt, noch Veganerin oder kocht für sie. Warum muss alles auf einmal kommen, stöhnt Bruno an einer Stelle und das habe ich auch einmal gestöhnt. Mhm. Warum muss alles auf einmal kommen? Tut das denn Not?
Ja, du hast noch was vergessen, denn es gibt ja auch noch eine alte Stasi-Akte, die wieder ausgegraben wird, wo Jacqueline, wer auch immer das ist, ich habe es nach Lesen des Buches immer noch nicht so ganz verstanden, wer jetzt nochmal Jacqueline war, einen Artikel darüber schreibt. Dann gibt es natürlich auch noch Brunos Tante, der es schlecht geht, weswegen sein Schwager plötzlich wieder, sein Cousin auftaucht mit seiner Geliebten Rosalie. Und es werden immer mehr Personen, es werden immer mehr Fälle und immer mehr Ereignisse, dass man wirklich, wirklich den Überblick verliert und sich irgendwann halt zurücklehnt und denkt, ach ja, ja dann eben noch ein Glas Chablis und dann eben noch ein Glas Permachon oder was immer sie da alles trinken. Man lernt ja dann doch zumindest eine ganze Menge über Wein und über Essen.
Ja, aber auch tatsächlich über die Verstrickung, über diese Geheimdienstverstrickung, die es gegeben hat und diese Spannung zwischen Frankreich und dem Rest des Westens, vor allen Dingen Frankreich und den USA. Man muss sagen, es gibt da auch Redundanzen wie bei Grisham. Also beim dritten Mal habe ich dann auch verstanden, dass es zwischen Frankreich und den USA geheimdienstliche und politische Spannung gab. Ich finde auch, das kann man so auf dem Südbalkon in der Maisonne in Hamburg-Eimsbüttel so runterlesen. Der Fall, nochmal, der ist ja eigentlich interessant. Der Blick in diese Agentengeschichte, aber er vertraut seiner eigenen Idee gar nicht so richtig und dickt sie so mit so Zeugs an, mit so aus alten Büchern und aus dieser Bruno-Welt, so eine Art Sättigungsbeilage und am Ende, du sagst es, der Fall spielt gar keine Rolle, also er löscht den Waldbrand mit so alten Katapulten, alle sind glücklich, das geht ja auf dutzenden Seiten und dann so, ach ja, jetzt lösen wir nochmal schnell den Fall und das geht dann relativ schnell und sehr, sagen wir mal, effizient. Also da stimmt auch der Rhythmus des Romans, finde ich nicht so richtig.
Was mir fehlte, normalerweise gibt es in allen Bruno-Romanen ja auch sehr viel Tourismus-Hinweise, sage ich mal. Also Schlösser, die man besichtigen kann, Höhlen, Lascaux taucht diesmal auch wieder auf, diese Höhle, wo die Zeichnungen der Steinzeitmenschen zu sehen sind. Und auch das kommt diesmal etwas zu kurz. Es gibt dieses Schloss, auf dem die Katapulte stehen, mit denen er dann gegen den Waldbrand kämpft. Aber auch das wird sehr wenig beschrieben. Das Militärhistorische Museum ist es, glaube ich, was sich die beiden anschauen. Und das habe ich vermisst, denn das macht eigentlich den Reiz dieser Reihe aus. Das ist so eine Verbindung ist aus gutem Essen. Man lernt was über die Geschichte Frankreichs und man lernt was über die Schönheiten des Périgord. Und diesmal fehlt eigentlich eine ganz große Zutat. Und dadurch verpufft es ein wenig. Also
Also ausdrücklich empfehlen würde ich dieses Buch tatsächlich nicht, aber man macht nichts verkehrt und ich würde mich jetzt nicht schreiend dazwischen schmeißen, werfen, wenn man in der Bahnhofsbuchhandlung nach diesem Roman greift. Also ich würde das jetzt nicht verhindern.
Wobei ich das gern gesehen hätte.
Aber ich muss sagen, mir fehlt auch so ein bisschen dieses Frankreich-Gehen. Ich habe gar keine so biografische Verbindung ganz persönlich dazu. Ich war zweimal da, einmal davon im Euro-Disney-Land in Paris. Ich sag, ja, die Sprache und so, das klingt super. Bei Lichte besehen könnten die auch sagen, eine Rolle Klopapier bitte und ich würde seufzen. Also ich habe so einen ästhetischen Zugang zur Sprache. Aber mir fehlt so dieses, was viele meiner Freunde und Bekannte haben, dass die Frankreich und dann drehen die schon durch.
Ja, ich zum Beispiel. Ja. Ich bin ja ein ganz großer Frankreich- oder Frankreich-Fan. Und die ersten Bände von Bruno, die haben das absolut eingelöst. Da war genau dieses Chanson-Gefühl, was man hatte. Der Dorfpolizist wandert durchs Dorf. Das ist ja eigentlich schon ganz schön, dass er jeden kennt. Und egal, wo er hingeht, er begrüßt erstmal Hilaire, die Frau an der Kasse. Er begrüßt erstmal die Großeltern von dem Campingplatz. Und da denkt man, ja, da ist die Welt ja irgendwie noch in Ordnung. Und eigentlich ist es auch ganz schön, dass diesmal in dieses beschauliche Saint-Denis nicht das ganz große böse Verbrechen einbricht. Das ist sonst ja immer so ein kleiner Ort und ich weiß nicht, was da alles schon geschehen ist. Also ich erinnere mich an Kinderhandel, Drogen, Mafia und ganz viele schlimme Dinge. Diesmal ja nicht. Diesmal ist es ein Cold Case von einem alten Campingfest oder einem alten Stadtfest, was gefeiert wurde. Und so wird es natürlich noch harmloser, noch mehr Sommersonne, Weißwein-Gefühl. Und naja, vielleicht muss man tatsächlich diese Familie, die sich um Bruno da versammelt hat, irgendwie mitdenken. Dass es dazugehört, dass wir eigentlich Balzac den Bassett schon kennen und uns dann mitfreuen können.
Also was für große Fans. Tête-à-tête von Martin Walker, 387 Seiten, bei Diogenes erschienen für 25 Euro.
Und immerhin schon der 14. Fall. Das muss man erstmal schaffen. Da Frankreich ja nicht dein Lieblingsland ist, habe ich was aus einem ganz anderen Land mitgebracht. Nein, wir haben noch gar nicht gesagt, wer wir sind. Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle nachholen, während du kaust. Wir sind.
Während du kaust, sagen wir, wer wir sind. Super.
Während du kaust ist auch ein schöner Titel für ein Buch eigentlich. Also, wir sind Jan Ehlert.
Und Daniel Kaiser.
Wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben das Essen, wir lieben das Lesen, wir lieben das Sprechen über Essen und Lesen und Bücher.
Und schlafen auch.
Und schlafen lieben wir auch.
Ja. Deshalb gibt es diesen Podcast Eat, Read, Sleep mit Bestseller, mit neuen Büchern und mit euren Lieblingsbüchern. Und jetzt kommen wir zu diesen Romanen, die uns in den vergangenen Wochen auf den Schreibtisch geflattert sind.
Genau, und da habe ich eine Mischung eigentlich aus All-Time Favorite und neuem Buch, denn es ist ein Buch, das eigentlich in den 1920er Jahren bereits geschrieben wurde, aber jetzt erstmals auf Deutsch vorliegt. Und es stammt aus der Ukraine. Man sieht das schon an diesem wunderschönen Cover, das Blau und das Gelb.
Genau.
Und es ist geschrieben von Valerian Pitmohilny. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Viele, viele Ys. Valerian Pitmohilny. Ein Mann hat das Buch geschrieben, vier haben es übersetzt, nämlich Alexander Krachtowiel, Lukas Jura, Jakob Wunderwald und Lina Salitok. Das ist ein Buch, das tatsächlich zu einer Zeit geschrieben wurde, als die ukrainische Kultur in der Ukraine erlaubt war, nämlich in den 20ern. Und es ist eine Hommage an die Stadt Kiew. Das Buch heißt Die Stadt und Kiew ist die Stadt, um die es geht. Und da reist Stepan hin. Stepan ist ein junger Student, der fährt mit einem Schiff aus einem kleinen Dorf in diese große Stadt, verliebt sich gleich auf dem Schiff in Nadika und dann ist er da und will studieren. Und stellt aber fest, dass zwischen Traum und Wirklichkeit manchmal doch große, große Welten liegen. Er hat erstmal nicht besonders viel Geld, muss in einer Scheune übernachten, was ihn sehr stört, in seiner Ehre kränkt. Er stellt fest, dass das Studieren gar nicht so leicht ist, denn um zu studieren braucht man erstmal Formulare, um sich anzumelden. Das heißt, er will zur Prüfung gehen, er darf sich nicht prüfen lassen, er muss sich erst vorher anmelden, da ist eine lange Schlange und diese ganzen Wirrnisse des Stadtlebens brechen dann über ihn hinein. Es ist aber auch, wenn man so will, eine Art Entwicklungsgeschichte eines Schriftstellers. Denn Stepan ist dann irgendwann auf einer Lesung und ist so begeistert, dass er sagt, das will ich auch. Setzt sich hin, schreibt eine Kurzgeschichte, das Rasiermesser, rennt zum wichtigsten Kritiker der Stadt und sagt, das musst du lesen, ich bin ein Star, hol mich hier raus aus diesem Elend und lies diese Geschichte. Und der Kritiker sagt vernichtend, für sowas habe ich keine Zeit und schickt ihn weg.
Hat er es denn gelesen?
Er hat es nicht gelesen. Also, nein. Für sowas hat er keine Zeit. Aber Stepan bleibt dran und hat dann doch Erfolge. Und das ist auch sehr schön, wie dieser Literaturbetrieb beschrieben ist, dass die Menschen eigentlich nicht wirklich wegen der Geschichten kommen. Man kommt, um über Literatur zu reden, aber man kommt, um zu essen, zu trinken, zu lästern, Menschen zu sehen. Das ist sehr toll. Und gleichzeitig aber entwickelt sich Stepan auch nicht unbedingt zu seinem Vorteil, denn mit wachsendem Selbstbewusstsein wächst auch die Arroganz. Frauen gegenüber verhält er sich ziemlich furchtbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und so verfolgt man seinen Lebensweg.
Aber das ist ja schon auch im Sowjetreich. Spürt man das dann auch, die Politik?
Das spürt man schon. Also dieser Gedanke des Kommunistischen, es gehört alles uns, der ist da sehr stark vertreten. Der Gedanke natürlich auch, ja, auch Arbeiterkinder sollen etwas werden. Also Stepan möchte ein Stipendium, weil er Arbeiterkind ist. Das gestaltet sich dann auch etwas schwieriger, als er sich das vielleicht vorgestellt hat. Kommt aber mit diesem Gedanken, ja, wir sind ja eins, die Proletarier nach vorne, das bin ja ich. Um dann eben festzustellen, auch da zwischen Traum, was einem so erzählt wird, zwischen Lehre und dem, was gelebt wird, sind Welten. Und das Ganze hat eine sehr tragische Geschichte, denn Piet Mohylny, der wurde von Stalin damals ermordet. Er wurde also, weil er schrieb, weil er auch den Kommunismus, das System hinterfragte, ins Straflager, in einen Gulag deportiert und dann 1936 hingerichtet. Dieses Buch aber hat sich erhalten und es ist eine ganz tolle Wiederentdeckung über eben ukrainische Kultur. Und naja, warum ich es ausgesucht habe, kann man sich ja denken. In diesen Zeiten finde ich es wichtig, da auch mal hinzuschauen und zu gucken, was ist da eigentlich geschrieben, was ist die Geschichte und was kann ich über Kiew erfahren?
Gerade auch aus dieser Zeit, in der er auch debattiert wurde, das ist ja sozusagen dieses Trauma des ukrainischen Volkes, dieses Holodomor, diese Hungersnot, die ausgelöst wurde von Stalin aus Moskau, einzutauchen, um zu verstehen, die ukrainische Seele sozusagen, um die Psychologie auch zu verstehen, auch dieses Konflikts im Hintergrund.
Das kann man mit diesem Buch wirklich richtig gut. Und es ist aus dem Gogols Verlag und die machen ja immer diese unglaublich hübschen Bücher. Die kennst du garantiert auch, die man einfach schon sieht und denkt, das will ich haben.
Wunderschön. Und wir haben wirklich, das ist ganz großer Zufall, nachher noch ein Buch aus dem Gogols Verlag. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Also zweimal schöne Bücher aus diesem wirklich kleinen, wunderbaren Verlag.
Und empfohlen hat mir das tatsächlich ein Buchhändler aus Hannover von der Buchhandlung Sternschnuppe. Viele Grüße. Der sagte, das müssen Sie lesen, und drückte mir gleich das Buch in die Hand. Und so kam ich ja gar nicht drum herum, aber ich bin sehr dankbar, dass ich es gelesen habe. Die Stadt von Walajan Piet Mohylny, je häufiger man es sagt, desto leichter geht es einem über die Lippen. Eine wirklich, wirklich große Leseempfehlung, um vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, worum es eigentlich geht, wenn wir über ukrainische Kultur sprechen.
Genau, eine Y-Kompetenz kann man sich hier erwerben bei Eat, Reads, Lieb, eurem Bücherpodcast. Sternschnuppe, auch ein schöner Name für einen Buchladen.
Ja, finde ich auch. Auch eine schöne Buchhandlung.
Aber Wünsche wahr werden. Ein Buch, das mich von der ersten Seite bis zur letzten Seite in seinen Ton, eingewickelt hat, ist Liebe ist gewaltig. Das ist der erste Roman von Claudia Schumacher. Das ist ein starker Titel. Liebe ist gewaltig, denn es geht auch, Achtung, um Gewalt in der Familie. Das ist die Geschichte von Juli. Sie wächst in so einer Vorzeigefamilie auf, in einem Vorort von Stuttgart. Der Vater ist renommierter Anwalt für die Automobilbranche. Es ist eine heile, eine reiche Welt, aber hinter der Fassade ist so eine sadistische Leistungsfabrik, Drill. Der Vater schlägt die Frau und die vier Kinder. Und wir begleiten Juli über mehrere Jahre, innerhalb von 3 Jahrzehnten, wie sie erst als Teenager in der Schule blaue Flecken verheimlicht, wie sie als Familie insgesamt weiter den Schein wahren in so einer ganz komischen, in einem Zusammengehörigkeitsgefühl, das von außen schwer verständlich ist, wie sie dann doch ausbricht, Mathe studiert, denn die ist sehr talentiert, Profi-Gamerin wird, also richtig viel Geld mit Computerspielen verdient. Und den dritten Teil führt sie dann auf der Suche nach Normalität aus diesem Trauma raus, ein spießiges, selbstoptimiertes Leben mit Kohle, mit Kalorienkontrolle, mit Fitness, mit einem super Job, mit einem super Häuschen in Zürich und einem Mann, der auch von diesem Bilderbuchleben so träumt. Also eine Emanzipationsgeschichte heraus aus diesem Albtraum dieser gewaltvollen Kindheit aus dieser Familie. Und das Besondere, das klingt erstmal
relativ... Das klingt jetzt nicht nach Weißwein, Sommersonne, Balkon, Eimsbüttel.
Und das ist es auch nicht. Aber der Ton, der Stil ist trotz dieses Themas, ich möchte fast sagen, also er ist locker, er ist ganz lebensnah und er ist fast in Stellen auch unterhaltsam und fluffig. Also die Juli erzählt einfach sehr, sehr pointiert und sehr originell und zugespitzt aus ihrem Leben mit vielen starken Bildern. Der Bruder zum Beispiel, der heißt Bruno, von ihm heißt es, das ist so ein Bo, da heißt es nach einem Tag am Baggersee, Bruno hatte sämtliche Sonnenstrahlen des Tages am Baggersee in seinem Grinsen gespeichert. Und so kommt er dann nach Hause und dann eskaliert die Situation, aber ich sehe ihn vor mir.
Das könnte auch Martin Walkers Bruno sein. Ich sehe ihn vor mir strahlen.
Ja, aber so, das hat, sie hat so einen ganz tollen Ton und man ist sofort mit dabei. Und gerade auf den letzten Seiten da in dieser heile Welt in Zürich, da ich dachte noch, ach, lese ich weiter, es ist schon spät am Abend, ich kann ja auch morgen weiterlesen. Und dann kommt da in diese Schweizer Aufschneider-Idylle ein Showdown und es wird dann zu einem richtigen Page-Turner. Ich wurde danach hellwach. Na super, jetzt ist das Buch zu Ende, ich liege mit weit aufgerissenen Augen im Bett, mitten in der Nacht. Das Ganze ist wirklich psychologisch klug. Das ist ja so ein Roadmovie im Prinzip durch Europa innerhalb dreier Jahrzehnte. Und es hat mich so ein bisschen vom Ton her an Chick erinnert. Das ist also so wirklich ein Chick mit Abgründen. Und das mochte ich wirklich sehr. Also der Ton und diese Originalität dieses Romans sind wirklich stark.
So aber nicht als Jugendbuch geeignet, oder? Nein,
würde ich nicht sagen. Es klingt am Anfang wie ein Jugendbuch, weil sie wirklich als 17-Jährige oder als Teenager aus der Ich-Perspektive schreibt, aber es ist eigentlich ein Buch für Erwachsene. Mhm. Es gibt ja immer, ich habe das ja schon mal bemängelt, so vorgesetzte Zitate aus anderen Büchern. Ja. Und in diesem Fall hat es mal gepasst. Es ist ein Gedicht von Louise Glück, Literatur-Nobelpreisträgerin. Man kann mir nicht trauen, denn ein verwundetes Herz ist auch ein verwundeter Geist. Und das passt für dieses Buch ganz stark, denn sie ist auch eine, man kann mir nicht trauen, eine unzuverlässige Erzählerin. Mhm. Wir haben einmal ihre Perspektive, aber man erfährt auch sozusagen zwischen den Zeilen, wie sie auf andere wirkt und wie sie drauf ist. Es ist wirklich ein ganz kluges, ein ganz packendes Buch, ein ganz toller Roman-Erstling. Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig bei DTV, 373 Seiten, 22 Euro.
Das klingt super. Ich muss jetzt gleich mal nachschauen, denn natürlich gibt es auch bei Die Stadt von Piet Mohylny ein vorgesetztes Zitat. Zwei sogar, aber ich nehme mal das kürzere.
Siehst du, warum denn auch immer zwei? Genau.
Ja, weil eines aus dem Talmud ist. Aha. Und das andere aus Anatole France, Nobelpreisträger, die nimmt man ja gerne, Thais. Wie kann man frei sein, wenn man einen Körper hat? Mhm. Ja. Da kann man auch drüber nachdenken.
Okay, das gilt.
Ich sehe aber, die Pizza wird kleiner, die du da auf dem Tisch hast. Also ja. Ist sie doch nicht so trocken, wie sie vielleicht auf den ersten Blick aussah.
Also die Ränder sind schon, also das ist ja so ein daumendicker Knubbel, der hat wenig von diesem Fett und dem Speck abbekommen. Mhm. Das ist, also man muss davon sehr intensiv, also seine... Ja.
Du hast recht, ich hätte vielleicht ein bisschen das Ganze flacher ausrollen sollen. Mhm. Es ist aber, ich weiß nicht, ob du das schmeckst, es ist auf einem Pizzastein gebacken.
Natürlich habe ich es sofort geschmeckt. Mhm, genau.
Denn das ist unverzichtbar, sagt Werner Köhler, mit dem wir noch sprechen werden. Das Rezept, was er mir schickte, begann mit den Worten, wenn Sie keinen Pizzastein haben, dann hören Sie an dieser Stelle auf. So ungefähr.
Was ist denn ein Pizzastein?
Ja, das ist so ein Stein, den du in den Ofen legst und da kommt dann die Pizza drauf. Also nicht der Steinofen, wie man ihn kennt von der großen Pizza, aber schon so ein Stein. Also kein normales Backblech, sondern ein Stein, auf dem man backen muss.
Den kauft man irgendwo
Haushaltswarengeschäft. Den gibt es in jedem gut sortierten Haushaltswarengeschäft. Aha. Und dann kann man
den legt man in
Pizza
den Ofen
ganz
und dann,
anders backen.
Okay. Mhm. Die Pizza wird kleiner.
Die Pizza wird kleiner, ich krümel ein bisschen vor mich hin.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Wir wollen ja hier bei Eat, Read, Sleep auch immer Menschen aus dem Literaturbetrieb vorstellen. Also nicht nur Bücher, sondern auch Büchermacher, Büchermachende. Und deswegen haben wir heute Werner Köhler eingeladen, der die Lit Cologne mitgegründet hat. Mittlerweile ja, so heißt es, Europas größtes Literaturfestival. Und überhaupt finde ich Festivals immer ganz toll, weil man da an wenigen Tagen ganz, ganz viele AutorInnen erleben kann. Also etwas, was für mich zu meinem Literaturbetrieb, zu meinem Literaturerleben auch einfach ganz fest dazugehört.
Und jetzt geht's ja auch wieder los und man erfährt ja bei den Lesungen, dann hat man ja auch meistens die Chance, nochmal eine Frage zu stellen. Also da werden dann plötzlich die Autorinnen und Autoren irgendwie ganz Menschen aus Fleisch und Blut und man erfährt noch was über die Kontexte und man hat nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Büchern.
Aber Werner Köhler ist eben nicht nur der Erfinder der Lit Cologne, er ist auch ein Gourmetkoch.
Oha.
Ein Mann, der kochen kann, ein Mann, der lesen kann, ein Mann, der sich mit Literatur auskennt. Besser könnte man eigentlich gar nicht. Das passt wunderbar zu Eat, Read, Sleep. Herzlich willkommen, Werner Köhler.
Vielen Dank.
Werner, du hast mir das Rezept für heute geschickt und verraten. Pizza Bianca, weiße Pizza. Mhm. Daniel kannte das gar nicht. Was hat es damit auf sich? Was ist so eine Pizza Bianca?
Also ich kannte das auch nicht, bis es mir serviert wurde. Und das Kuriose an dieser Pizza Bianca ist ja, wenn man es unvorbereitet sozusagen auf den Tisch bekommt, dass man eigentlich nur einen gebackenen, mehr oder weniger mit Blasen übersäten Pizzaboden vor sich hat und erst beim Reinbeißen merkt, dass auf dieser Pizza etwas geschmolzen ist, und zwar etwas von unglaublichem Wohlgeschmack.
Nämlich der Lardo, der Speck.
Der Lardo Colonnato, also ein spezieller Speck aus Italien, der mit Kräutern lange in Marmorhöhlen lagert und reift und dann eben einen wirklich unglaublichen Geschmack hat. Also nicht jetzt irgendeinen weißen Speck nehmen, bitte.
Bis zum Happy End musste ich mich aber tatsächlich durch daumendicken Teig durchkämpfen. Was könnte er so formuliert besser machen beim nächsten Mal? Die Ränder waren schon sehr... Also
ja, mehr Knubbel als Blasen, muss ich zugeben. Ja.
Okay. Nun, erstmal muss man natürlich einen guten Teig machen. Wovon ich natürlich fest ausgehe, dass Jan den gemacht hat. Und den muss man dann entsprechend ausdehnen. Man kann auch, sagen wir mal, als Ungeübte erstmal das Rollholz nehmen, das gute alte. Aber an sich braucht man für einen gut aufgegangenen und lange gegangenen Pizzateig kein Rollholz, sondern man kann es mit der Hand dehnen. Mhm. Von innen nach außen die Luft rausdrücken, damit dieser schöne Knubbel, habt ihr, glaube ich, eben gesagt, dieser Rand entsteht, denn der ist ja an sich köstlich.
Ja, und von Rand gibt es einiges an dieser Pizza. Ich
hab dafür jetzt würde ich die sie doch so gerne mal sehen.
Ich habe aber auch extra einen Pizzastein gekauft, denn das hast du mir ja geschrieben, wenn ich den nicht habe, brauche ich gar nicht erst anfangen.
Naja, es geht auch alles ohne, aber ich denke, das ist kein Luxusartikel, den kann man sich wirklich kaufen, der ist nicht teuer. Und man kann ihn zum Brotbacken benutzen für eine Pizza in jedweder Qualität.
Aber was kann denn so ein Stein?
Na, so ein Stein speichert die Hitze. Schamottsteine speichern die Hitze über eine lange Zeit und geben sie gleichmäßig ab. Die Pizza ist dann in 2 Minuten fertig.
Wir hatten gerade den Bestseller von Martin Walker hier auf dem Tisch, den neuen Tête-à-Tête. Und da geht es bei Martin Walker natürlich immer seitenlang ums Trinken, aber auch ums Essen. Liest du das anders? Liest du sowas gern? Also es ist ja ein großes Thema, Kulinarik, Gastronomie in Roman.
Weder gern noch ungern. Also ich würde jetzt nichts, ich persönlich würde mir nichts kaufen, nur weil es das als Thema hat in einem Roman jetzt. Mhm. Ja. Wenn es ein tolles Buch ist und es hat dazu noch, es spielt als Setting irgendwas mit Küche zu tun, dann genieße ich das durchaus, ja.
Dein erstes Kochbuch hieß ja auch Satt. Das macht mich erstmal glücklich, wenn ich so einen Titel lese. Weil es auch bewusst, hier geht es nicht um die kleine Mikroküche, sondern ordentliches, richtiges Essen.
Ja, das ist ja ein Kochbuch, wo es um die Basics auch geht. Also wo es um das geht, warum wir in die Küche gehen. Und ich finde, bei allem, was man so drumherum macht, zunächst mal ist Essen ja ein Grundbedürfnis. Und was soll bei diesem Grundbedürfnis rauskommen? Dass wir hinterher keinen Hunger mehr haben, also satt sind. Das war sozusagen so ein Statement schon gleich im Titel. Und wir mochten den, also ich habe das ja zusammen mit meinem Freund, dem Maler Detlef Kellermann, gemacht. Das mochten wir von vornherein halt einfach wahnsinnig gern, den Titel. Und arbeiten gerade nach 20 Jahren an einer zeitgemäßen Neufassung sozusagen.
Die dann wie aussehen wird? Richtig satt? Pappsatt?
Ja, klar, so Gedanken macht man sich und dann kommt man aber auch schnell wieder davon ab. Und ich glaube, ich hoffe, die Diskussion ist noch nicht beendet. Wir bleiben einfach bei satt, weil das ist so schön und dann steht da irgendwo, keine Ahnung, das zweite Mal oder satt zwei oder irgend sowas.
Auch Autorinnen und Autoren haben ja Hunger und müssen irgendwie gesättigt werden, satt gemacht werden. Wie ist denn das bei der Liz Cologne? Ja, wie waren das? Haben die, was gab es denn für die oder haben die auch mal einen anspruchsvollen Wunsch geäußert?
Also wir wissen schon von einigen Autorinnen und Autoren, dass sie sehr gerne gut essen. Und da es uns immer darum ging von Anfang an, dass die Menschen, die da zu uns kommen, eine weite Anfahrt auf sich nehmen, dass es ihnen gut geht vor Ort, dass sie gut betreut sind. Und dann gehört auch natürlich dazu, dass man, das ist übrigens ähnlich wie in einem Restaurant, ein gutes Restaurant, wo wirklich noch Menschen sind, die über längere Zeiträume dort arbeiten, die kennen ihre Gäste und die wissen die Besonderheiten. Und da brauchen die nicht jedes Mal wieder zu sagen, wissen Sie, ich mag kein das und das, sondern das ist bekannt. Und so ist
wie immer, Herr Grass, so, genau.
Wie immer. Draußen nur Kännchen.
Draußen nur Kännchen. Und jetzt mal Butter bei die Fische, haha. Was gibt's denn? Was gibt's denn da so?
Es gibt nur einen einzigen Autor, für den ich sozusagen beständig, wenn er kommt, koche. Mhm. Das hat sich mal so ergeben, das ist T.C. Boyle. Mhm. Ansonsten koche ich für niemanden, sondern wir gehen in Restaurants essen. Viele reisen ja auch am Tag erst an, dann haben sie Interviews und da ist Essen jetzt nicht immer, sagen wir mal, der erste Gedanke. Und dann gibt's allabendlich die Zusammenkunft im Kölner Schokoladenmuseum. Mhm. Da kommen halt alle hin, die gelesen haben, die auf den Bühnen waren, die Mitwirkenden, unser Team, alle kommen dahin und haben einen schönen Abend. Dabei wird auch ein bisschen was gegessen, aber das ist dann eher jetzt normales Essen.
Ich drehe ja schon durch, wenn ich für Jan und Katharina hier im Podcast kochen muss. Ich stelle mir vor, dann sitzt plötzlich T.C. Boyle in meiner Küche und ich muss für den kochen. Da muss doch auch dir als Koch, da muss er doch die Pumpe gehen, oder?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir kennen uns so wahnsinnig lange schon und der ist ein Allesesser, der isst gerne. Hat sich auch ein bisschen entwickelt über die Jahre. Ganz am Anfang wollte er immer nur Tex-Mex und da gab es aber das hier sozusagen noch nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was er wollte. Mhm. Dann gab es mal ein Jahr, wo er gar nicht getrunken hat. Das war ganz kurios. Mhm. Aber es hat sich wieder gelegt.
Wir hatten ihn ja auch mal hier zu Gast, wo wir über Willkommen in Wellville und dieses ganzen Ernährungs-Diät-Wahn
mit ihm
gesprochen haben. Genau, Dr. Kellogg dabei. Aber dieses Wohlgefühl, das war dir sehr wichtig, als ihr die Lit Cologne, als ihr darüber nachgedacht habt, oder? Also, dass die Autoren kommen und du hast mal gesagt, naja, das Übliche ist, keine Abholung vom Bahnhof, schlechtes Hotel, hinsetzen, lesen, da passiert nichts. Du wolltest schon, dass man sich so richtig wohlfühlt.
Ja, es waren unsere Helden, die wir da eingeladen haben, ja. Und diesen Menschen, die diese wunderbaren Bücher schreiben, möchte ich, dass es ihnen von Anfang bis Ende gut geht. Und ich möchte vor allen Dingen, dass sie dann wiederkommen.
Und da habt ihr auch, ich erinnere mich, Michel Urlebeck damals als Unterwerfung rauskam. Der war, glaube ich, nur bei euch in Deutschland.
Ja das war, uiuiui. Das war eine heiße Show. Ja, das hieß erst, also der war ja untergetaucht, weil er in Frankreich Morddrohungen hatte und so weiter und stand unter Polizeischutz. Und wir haben dann Kontakt aufnehmen können zu ihm und er hat dann, warum auch immer, er spricht ja, ich will mal sagen, kaum. Dabei hat dann zugesagt und wir haben ihm wiederum zugesagt, ihn mit einem Auto in Paris abzuholen, sodass er nicht in öffentliche Verkehrsmittel muss oder in irgendwas. Und wir haben ihn dann dort abholen lassen zu Hause und er hatte wir sind dann mit Polizeieskorte bis zur Grenze. Ja, und das war, glaube ich, medial ein absoluter Overkill auch für uns. Das
Wie ist denn der so als Typ gewesen? Ja, also wenn du sagst, die Helden. Ja, nicht sprechen. Das ist ja so, wenn du sagst, da kommen Helden, aber manchmal sind die Helden doch ja anders als ihre Bücher und man ist dann, da ist ja auch eine Fallhöhe.
Oh ja. Ich erinnere mich an einen, aber ich werde es nicht sagen.
Oh, doch! Jetzt wird es auch.
Naja, ich weiß, jetzt wird es interessant, aber nicht. Nee. Nein, aber manche sind hinterher auch, man wird so ein bisschen ernüchtert manchmal auch. Aber man wird viel häufiger, ist man begeistert und bleibt begeistert. Und manche, wo die Vorarbeiten schwierig sind, die sind dann wahnsinnig reizend und nett und alles ist gut.
Was ist denn so ein Abend, an den du besonders gern zurückdenkst, wo man sagt, da passt mal Heldenverehrung und Roman und alles ganz gut zusammen?
Also wir machen ja auch Themenabende, sehr viele, immer mehr eigentlich. Da haben wir einen Abend über die Melancholie gemacht mit meinem leider verstorbenen Freund Roger Willemsen. Und das war ein wahnsinnig schwerer Abend. Also mit sehr schweren Texten. Toll gelesen, Walter Schmiedinger, leider auch verstorben, der große Schauspieler, Theaterschauspieler. Wir saßen so zwischen den Kulissen, ohne Blick ins Publikum. Der Abend sollte 1,5 Stunden dauern. Und wie Roger so war, sagte er immer, wir müssen das Publikum fordern. Bei Stunde 3 habe ich gesagt, können wir irgendwas kürzen? Und da draußen sitzt wahrscheinlich niemand mehr. Und es war so still tatsächlich. Und dann brandete ein Beifall auf, bei dem mir jetzt noch die Gänsehaut kommt. Und das war so unfassbar. Die Leute standen auf den Stühlen hinterher. Und das waren 1000 Menschen. Das sind so Augenblicke, wo man denkt, ja, wir haben was riskiert und es hat funktioniert. Und das ist wunderschön.
Unser Podcast heißt ja auch Eat, Read, Sleep. Also das Schlafen spielt auch eine Rolle. Bist du bei Lesung auch schon mal eingeschlafen? Oder?
Häufig. Nachts kann man nicht schlafen. Man ist ja bis 3 Uhr nachts ungefähr im Einsatz. 2, 3 Uhr. Und dann um 9 Uhr klingelt einer und sagt, der hat abgesagt. Hier brennt's oder was weiß ich. Und deswegen in dieser Zeit kann ich zum Beispiel gar nicht schlafen und dann kann es schon mal passieren, dass man, wenn es ruhig wird und alles läuft, dass man so ein bisschen wegdämmert.
Und dann hofft, dass einen niemand sieht, wenn man
sitzt. Ja, ist aber leider schief gegangen, die Hoffnung.
Wie schief gegangen? Das heißt, du wurdest dann angesprochen in der Veranstaltung?
Ich wurde mal überrascht, ja. Da bin ich richtig weggekippt. Aber das war Gott sei Dank, es war kein Gast, nee.
Das wäre aber auch schön, wenn von der Bühne dann kommt. Und nun, Herr Köhler, bitte wieder aufwachen.
Das hat es Gott sei Dank noch nicht gegeben.
Also wenn ihr dann essen geht und da kommen dann Wünsche, erinnerst du dich auch an etwas, wo du dachtest, Mensch, das wird ganz schön schwer, diesen Wunsch zu erfüllen?
Ja, da wollte jemand Koks.
Koks? Und habt ihr das besorgen können?
Kann man jetzt nicht essen? Nein, nicht besorgen wollen.
Und jetzt liegt natürlich, ich muss es natürlich nachfragen,
wer
wünscht sich denn sowas? Ich meine, es wäre doof, wenn ich jetzt nicht nachfragte. Natürlich kannst du es nicht beantworten, aber ich muss es doch trotzdem
nachfragen. Doch, du hast ganz toll nachgefragt, auch tief gebohrt, aber der Köhler war einfach nicht zu überreden.
Aber fragen wir mal umgekehrt, habt ihr ihn nochmal eingeladen oder sie?
Großartiger Autor.
Jetzt hast du ja die Seiten gewechselt und bist selbst Autor geworden, einer Krimireihe, die auch wie bei Martin Walker in Frankreich spielt. Also die Frankreich-Liebe, die ist bei dir auch vorhanden.
Ja.
Wenn du jetzt auf Lesung bist, denkst du dann manchmal auch, ach Mensch, das könnte doch hier ein bisschen lebhafter, ein bisschen besser, ein bisschen anders organisiert sein?
Ich gehe im Grunde nicht auf Lesungen.
Gar nicht?
Ich war jetzt auf einer ersten. Ich bin tatsächlich, da ich ja bei der Lit Cologne offiziell ausgestiegen bin, auch nach 20 Jahren, bin ich von der Lit Cologne eingeladen worden tatsächlich und war auf der letzten Lit Cologne jetzt mit meinem neuen Roman Die dritte Quelle und habe da eine erste und wahrscheinlich auch einzige Lesung gemacht.
Was ich aber noch nicht verstehe, wenn du dass du sagst, du machst keine Lesung oder kaum Lesung. Mhm. Ich meine, du bist doch einer, der sozusagen diesen Betrieb und den Lesen, du weißt ja, wie es funktioniert. Du bist ja mittendrin. Also du hast es ja mitgeprägt jetzt auch. Warum verschließt du dich dem?
Nein, ich verschließe mich. Wahrscheinlich ist das der Grund, weil ich kenne die Situation, es kommt ein Autor, es wurden 9 Karten verkauft. Es fanden sich noch 4 Kolleginnen und Kollegen, die sich dazugesetzt haben. Und dann kommt der Autor und man sagt, mein Gott, warum ausgerechnet heute? Da hätten wir gewusst, dass heute Champions League ist. Oder dass da draußen gestreikt wird. Oder so. Und dann erfindet man irgendwas. Und ich möchte diese Situation, möchte ich den Kolleginnen und Kollegen da draußen im Handel ersparen. Die müssen mich nicht einladen.
Jetzt waren ja Cookies, die ersten Romane, auch Bücher, die noch durchaus was mit Essen zu tun hatten. Mhm. Wie ist das jetzt? In deinem Buch Die dritte Quelle, da habe ich gelesen, es gibt zumindest einen Vegetarier, der an Fleischvergiftung stirbt. Das ist ja schon mal ein Mysterium.
Das ist aber eine wahre Geschichte. Also das basiert ja auf einer wahren Geschichte, Die dritte Quelle. Es basiert ja darauf, dass in den 1930er Jahren, also 1939, um genau zu sein, 2 Berliner, eine Frau, ein Mann, auswandern, Dr. Friedrich Ritter und Doris Strauch auf eine unbewohnte, damals unbewohnte Insel Floriana, die gehört zum Galapagos-Archipel. Und 2 Jahre später folgt ihnen eine Familie Widmer aus Köln. Und es gesellt sich noch eine dritte Gruppe dazu, um eine ominöse Gräfin. Und zum Schluss sind 3 Leute tot. 2 verschwunden und die Widmers leben bis heute auf der Insel. Natürlich ist die alte Frau Widmer dann irgendwann gestorben mit 96 Jahren. Mhm. Und dieser Dr. Ritter war halt Vegetarier und ist an einer Fleischvergiftung gestorben. Und diese Geschichte, die man gut nachlesen kann, weil sie sehr gut dokumentiert wurde, aber niemand sie mehr kennt, ist unter dem Namen die Galapagos-Affäre sozusagen in die Annalen eingegangen. Und die ist Grundlage meines neuen Romans.
Das klingt ja wirklich nach so einer Räuberpistole. Ne? Man liest die Geschichte und denkt, Mensch, darüber will ich doch eigentlich mehr wissen. Oder wie bist du darauf gestoßen? Oder hast du die schon lange mit dir rumgetragen und gesagt, das müsste man doch mal erzählen und erforschen?
Nee, also ich bin darauf gestoßen über einen Artikel in der FAZ vor etwa 6 Jahren. Und dann habe ich tatsächlich sehr lange gebraucht, um einen Weg zu finden, sie zu erzählen. Denn einfach nacherzählen ist ja, wie du richtig sagst, das ist eine Räuberpistole, das kannst du nicht machen. Und deswegen brauchte ich eine Idee und insofern habe ich dieser realen Geschichte einen fiktiven Kern eingepflanzt. Und darüber, über Harald Stehen heißt die Hauptfigur, konnte ich es dann erzählen. Und sozusagen, der Roman ist ja sowas wie ein Abenteuerroman 2.0, also ein modernerer Abenteuerroman. Und ich erzähle auch die alte Geschichte sozusagen, indem ich jemanden auf die Spuren dieser alten Geschichte bringe. Mhm. Und der dann selber wiederum ein Abenteuer erlebt und das alles mit dieser mysteriösen Insel verbunden ist.
Hast du denn nur alte Akten gewälzt oder hattest du auch eine schöne Recherchereise auf die Galapagos-Insel?
Nein. Ich bin auch da, da folge ich meinem Freund T.C. Boyle übrigens. Der war natürlich auch nicht am Niger, um damals seinen Weltbestseller zu schreiben.
Wassermusik.
Genau, die Wassermusik. Und das braucht man nicht. Ich lese sehr viel, wenn ich recherchiere, so viel ich finden kann. Ich schaue mir alles an, ich höre mir Tondokumente an, alles, was ich kriegen kann. Und was dann in meinem Kopf bleibt, das ist es wert, erzählt zu werden sozusagen. Und dann lebe ich aus der Erinnerung und aus der Vorstellung.
Hast du dann so ein Arsenal, so ein Aktenordner, wo du solche Geschichten sammelst, über die du stolperst beim Lesen, denkst, ja, das könnte man mal erzählen?
Ja, das habe ich in der Tat.
Wie dick ist denn der?
Och, ich arbeite ja immer dran. Ich arbeite mir immer ab.
Das heißt, es wird weitere Romane geben wahrscheinlich.
Ich bin dabei.
Ja, dann viel Erfolg beim Abarbeiten der Romanarsenale der Themen und bei der Suche in dir selbst nach neuen Themen und Stoffen. Das war super interessant, Werner. Vielen Dank.
Dankeschön. Alles Gute. Euch. Danke euch.
Ganz herzlichen Dank, Werner. Und
viel Spaß beim weiteren Üben mit der Pizza. Ja,
ja, jetzt habe ich ja den Pizzastein, jetzt muss der ja ausgetestet werden.
Ja, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was ihr mit dem Rand da gemacht habt, aber...
Hätte sie mal zuerst austesten können, jetzt war ich hier so eine Art Versuchskaninchen für den dicken Rand. Naja,
stell dir ein Mittelgebirge vor und dann weißt du ungefähr, wie der Rand aussehen
Wenn ich mir
ein
Mittelgebirge vorstelle, dann immer, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe. Ich danke euch.
Bis dann. Tschüss.
Danke dir, Werner. Ja. Tschüss.
Ciao, ciao.
Knubbel. Ich muss sagen, also so schlecht sieht das doch nur gar nicht aus.
Guck mal, ich habe es ja gegessen, es ist ja nicht so, aber ich habe noch einen Knubbel hier übrig, den werde ich jetzt auch gleich noch verzehren. Aber ich wäre schon gern weniger Versuchskaninchen. Vielleicht beim nächsten Gericht musst du vielleicht, wenn du dir ein neues Gerät kaufst, wie so ein Pizzastein, vorher vielleicht nochmal probieren.
Und dann ja, aber apropos Versuchskaninchen. Die nächste Folge, die wir machen, wird eine Geburtstagsfolge und da dürfen wir eure Versuchskaninchen sein, denn wir suchen noch den Eat, Read, Sleep Cocktail. Und da sind wir auf eure Wünsche oder eure Vorstellungen oder eure Ideen gespannt. Was wollen wir, was sollen wir trinken? Kennt ihr ein literarisches Getränk aus einem Buch oder vielleicht auch ein selbstgemixter Eat, Read, Sleep Cocktail? Dann schickt uns den doch und dann werdet ihr in der nächsten Folge quasi mit dem Getränk mit uns am Essenstisch sitzen.
Eat, Read, Sleep at ndr.de. Das ist der E-Mail-Weg in die Cocktail Eat, Read, Sleep Zentrale.
Und bitte kein Cocktail mit Fisch.
Die All-Time Favorites.
Ida hat aus Oslo geschrieben. Sie arbeitet dort am Norske Teatret, also am nordischen Theater. Und die haben da so gerade einen norwegischen Roman auf die Bühne gebracht. Einen Klassiker. Die Vögel. Nicht die Hitchcock-Version, also nicht Daphne du Maurier, sondern von einem norwegischen Schriftsteller. Tarjei Vesaas. Wenn man ihn nicht kennt, steht man schon mit einem Bein im Nobelpreisknast von Jan Ehlert.
Ja, er war tatsächlich viele Jahre nominiert, hat ihn nicht bekommen, das nicht, aber ist tatsächlich einer, der immer unter diesen üblichen Verdächtigen eine Zeit lang dann gehandelt wurde.
Warum?
Ja. Zum einen, weil Skandinavier ja sehr gerne den Literaturnobelpreis kriegen. Also das ist tatsächlich ein bisschen auffällig, dass sehr viele Schweden, aber eben auch Norweger, Dänen ihn bekommen haben. Zum anderen aber auch, weil Tarjei Vesaas jemand ist, der sehr in die Innenwelten eingetaucht ist. Also es gibt ein ganz tolles kleines Bändchen, das Eisschloss heißt es, wo aus der Sicht eines Kindes von einem Sommer erzählt wird, einer Freundschaft, einem Wasserfall. Und es sind so wunderbare Naturbeschreibungen. Und trotzdem passieren in dieser Natur auch immer schlimme Dinge. Menschen sterben, Natur und Einklang, Leben, Sterben, dieser Kreislauf. Das macht er auf ganz wunderbare Art und Weise, psychologisch einzutauchen in die Köpfe und diese Menschen in dieser Naturwelt zu verorten, wo man ausgesetzt ist, aber auch die Schönheiten erkennen kann.
Und genau darum geht es auch in Die Vögel. Wir tauchen ein in die Gedankenwelt von Mattis. Mattis lebt mit seiner Schwester in so einer ärmlichen Hütte in Norwegen auf dem Land in den 50er Jahren, da ist auch das Buch erschienen. Und sie halten sich über Wasser mit Heges, also seiner Schwester, Handarbeiten. Die sind beide so um die 40 und Mattis, man spürt das sehr schnell, ist ein Außenseiter. Er kann geistig und körperlich nicht mit den anderen mithalten. Er hat auch so autistische Züge, er lebt in seiner eigenen Welt. Die anderen, die nennen ihn Dussel. Dussel sagen die anderen im Dorf beim Kaufmann auf den Höfen, bei denen er vergeblich versucht, als Erntehelfer mitzuarbeiten. Aber er versinkt dann immer wieder ganz schnell in seiner eigenen Welt. Und das Buch, sowas muss ich sagen, sowas habe ich noch nie gelesen. Also es ist wirklich eine Innenansicht. Wir sehen die Welt mit Mattis Augen, wie er die Natur erfährt, wie er ganz die Sprache ganz radikal sinnlich erlebt. Also er hat Angst vor Gewitter, aber schon das Wort Blitz, wenn er es sagt, das ist so schön gefährlich, hat er diesen schauerlichen Spaß, allein das Wort Blitz zu sagen, weil er schon einen Blitz dadurch erfährt, einen besonderen Blick auf die Natur. Alles hat eine Bedeutung, die die anderen nicht sehen wollen, nicht sehen können, keine Zeit haben. Und er kann zum Beispiel seiner Schwester es aber auch nicht erklären. Also er erfährt eine Besonderheit, ein Einklang im Leben mit der Natur und kriegt es aber nicht über die Lippen. Den Flug einer Schnepfe über der Hütte zum Beispiel, nennt das denn Schnepfenstrich. Ungewöhnlich, da wird was Neues passieren, alles ist plötzlich anders, der Schnepfenstrich, und er versucht zu erzählen und die Leute immer, wovon redest du denn? Ja, ja, da ist der Dussel, der redet da von seinem Schnepfenstrich. Und das Leben mit Hege wird sich ändern und das Besondere, es tut es auch. Also es passiert was. Der Schnepfenstrich, der Balzflug dieses Vogels ist ein Signal dafür, dass sich das Leben der beiden in der Abgeschiedenheit ändert. Ein trauriges Buch.
Ein trauriges Buch, irgendwie auch ein, ja, phasenweise aber sehr schön, ja, weil man in den Kopf eintaucht und merkt, also Mattes ist, der wird von vielen bestimmt bemitleidet, aber er ist nicht unglücklich, sondern nee. er hat ein Auge für die Schönheit. Und gerade diese Szene mit dem Schnepfenflug, da habe ich mich gefragt, ob man nicht doch eine ganze Menge von ihm lernen kann. Weil er zum einen merkt, da fliegt ein Vogel einen anderen Weg, zum anderen sich an so etwas erfreuen kann und sagen kann, schau mal, hier passiert was Besonderes draußen. Und wie oft gehen wir doch selbst an den schönsten Landschaften vorbei, weil wir so damit beschäftigt sind, gedanklich bei der nächsten Arbeitsaufgabe zu sein oder ins Smartphone schauen. Und dieser Blick für die Schönheit dessen, was um uns herum passiert, aber auch für die Veränderung.
Und für die Bedeutung.
Für die Bedeutung des Ganzen. Ja. Gut, die sind vielleicht manchmal ein bisschen überstrapaziert. Ja. Es gibt da so zwei Espen, die sind nach den beiden Geschwistern benannt und dann schlägt der Blitz in eine Espe ein. Und für ihn bedeutet das, einer von beiden wird sterben. Und das ist natürlich etwas, also da glaube ich jetzt nicht, dass das mit dem Kreislauf der Natur so etwas zu tun hat, dass sich ein Tod durch einen Blitz in eine Espe ankündigt. Aber allein dieses Gefühl, nichts geschieht ohne Grund, genau hinzuschauen, genau zu sehen, da sind flache Steine am Wegesrand. Und er sagt, flache Steine sind zum Sitzen da und nutzt das aus. Also dieser Blick auf die Welt ist ein wunderschöner, wo man sich dann am Ende dann doch fragt, wer ist eigentlich der Dussel in dem Ganzen? Sind es vielleicht nicht doch die, die den ganzen Tag vor sich hinarbeiten und eben keine Zeit dafür haben?
Genau, die einen in ihrem Hamsterrad so sind. Aber schön auch die Auseinandersetzung und die Begegnung mit anderen Menschen. Das ist mir aufgefallen in diesem Buch. Die sind alle sehr geduldig auch mit ihm. Also da ist kaum eine Aggression drin. Die sagen zwar Dusseln und lachen mal so mit hinter vorgehaltener Hand, aber die sind alle sehr freundlich. Und auch Hege, die Schwester, die ja sich mit ihrem Leben ihrem Bruder widmet, die sind, wie gesagt, beide auch schon um die 40. Sie beginnt graues Haar zu bekommen und sie zweifelt auch an dem Sinn ihres Lebens, also dass sie da so festgetackert ist sozusagen mit ihrem zurückgebliebenen Bruder in dieser Hütte da in Norwegen und sie sich nur mit irgendwelchen Strickarbeiten über Wasser halten können. Wie die beiden miteinander umgehen, wie er mit zwei Mädchen, die da so einen Sommerurlaub machen, wie er mit denen in so eine Art Flirt auch gerät, alles ganz harmlos. Es ist alles wirklich ganz empathisch und wunderschön auch zu lesen.
Ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich so aus der Zeit gefallen wirkt und war dann beim Wiederlesen immer irritiert, wenn plötzlich Autos
auftauchten. Autos, genau, es war ja so ein Zeitlose.
Das passte nicht in meine Welt eigentlich.
Ein starkes, atmosphärisches Buch. Vielen Dank, Ida, für diesen Tipp. Und sie hat uns auch Fotos mitgeschickt vom Bühnenbild von dem norwegischen Theater, von dem Norske Teatret. Ein Wald mit riesengroßen Tannen. So habe ich es mir auch vorgestellt. So übermächtige große Tannen, die auch hochgehoben werden. Und dann Mattes und Hege in diesem Bühnenbild. Fuglane heißt das Buch im norwegischen Original. Vögel, ein Meisterwerk, sagt Ida. Und es gibt eben diese neue Übersetzung, die, so schreibt Ida, die ursprüngliche Sprache von Tarjei Vessos sehr gut zeigt. Ich kann leider kein Norwegisch, aber ich vertraue, das war ja, glaube ich, auch für die Leipziger Buchmesse nominiert als beste Übersetzung.
Absolut. Judith Herrmann hat übrigens das Nachwort geschrieben, die mit uns eintaucht in diese Welt von Mattes. Ich weiß, du warst nicht so ein großer Fan, aber ich finde, dieser Spirit, dieses Gefühl der Verlorenheit, was man auch bei Judith Herrmann findet, findet man auch in diesem Buch wunderbar wieder.
Ich finde es sogar hier viel schöner und weniger manieriert eingefangen als bei Judith Herrmann. Tarjei Vessos, Die Vögel, von Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt, im Gogols Verlag erschienen, besagtem kleinen Verlag, der eben wirklich wunderschöne Bücher auch macht. Auch dieses hat einen wunderschönen Einband. 279 Seiten, 23 €. Ja, und das waren jetzt zweimal hintereinander Norweger in den All-Time-Favorites. Ich hatte letztes Mal auch Jostein Gaarder. Ja. Nächstes Mal eher versprochenermaßen eher südlicher.
Ja, aber da du ja so einen Norwegen-Fable zu haben scheinst, wird meine erste Frage für dich ein Kinderspiel sein.
Das Quiz.
Denn wir bleiben in Norwegen. Und du weißt, es gibt ein paar norwegische Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen. Zwei davon werde ich auch gleich nennen. Aber es geht um ein Buch in einem
Satz. Wie du dir die Hände reibst schon wieder.
Das ist das Öl von der Pizza, das ich versuche loszuwerden. Nein. Ein Buch in einem Satz.
Diebische Freude.
Erfolgloser Schriftsteller in Norwegen verliert vor Hunger den Verstand.
Aha. Und die Multiple Choice lauten?
Nun, 1. A. Hunger von Knut Hamsun.
Ja.
2. Sterben von Karlove Knausgård. Oder Knausgård. Ich habe übrigens tatsächlich mal eine Lesung mit ihm erlebt. Da war ein norwegisch Professor und der sagte, es müsse Knausgård heißen. Aber ich kenne ihn unter Knausgård. Ich glaube, ich bleibe mal dabei. Aber das ist also B. Karlove Knausgård, Sterben. Und C. Sigrid Undset, Nobelpreisträgerin. Olaf Audunsson. Also, erfolgloser Schriftsteller in Norwegen verliert vor Hunger den Verstand. Ist das Hunger, Sterben, Olaf Audunsson?
Also, Hunger ist so naheliegend, dass ich sagen würde, das würde ich eher mal erstmal zurückstellen. Knausgård sind ja diese autobiografisch geprägten Geschichten. Dem würde ich, also ich würde fast, wie hieß der Autor sozusagen, der Mann.
Olaf Audunsson von Sigrid Undset.
Also, da würde ich jetzt einfach mal, das würde ich mal vorsichtig einloggen.
Daniel, wie soll ich es dir denn leicht machen, wenn du die leichten Hinweise einfach so wegwischst? Natürlich, es ist Hunger.
Ach, mein Gott, das ist was. Es ist, aber es ist doch so offensichtlich. Dass
es ja, ich wollte es doch leicht machen. Ich habe es doch so angekündigt. Oh. Knut Hamsun, Hunger. Das ist tatsächlich die Geschichte eines jungen Mannes, Schriftsteller, Journalist, der leider, leider nicht Erfolg hat, hin und wieder mal einen Zeitungsartikel verkaufen kann. Und der wandert durch Christiania, also das alte Oslo, und versucht irgendwie auch zu verbergen, dass er kein Geld hat, kein Essen hat, kein Obdach hat und schwankt dann immer so zwischen Verzweiflung, Wahnsinn. Es gibt da so ein Wort, was er dann irgendwie rausschreit, so eine eingebildete Figur, die er immer zu sehen scheint. Ganz starkes Buch tatsächlich, Hunger.
Ich fange an mit einem Funfact. Mhm. Balzac heißt ja der Hund von Bruno, Chef de Police, benannt natürlich nach
Honoré de.
Genau, Balzac. Das war noch nicht die Frage. Das war noch nicht die Frage. Unter anderem die menschliche Komödie. Und dieser Balzac, das war ja so ein barocker Typ. Also wenn man den auf den Gemälden und so sieht, der brauchte immer ein Getränk zum Schreiben. Ohne das ging es nicht. War es Rotwein? War es Kaffee? Oder war es Orangensaft?
Also Rotwein. Na, jetzt habe ich ja gerade gesagt, man muss auch mal auf die leichten Dinge tippen, aber Rotwein wäre mir wahrscheinlich zu leicht.
Ach, plötzlich. Ja, genau.
Kaffee. Ohne Kaffee könnte ich nichts schreiben, aber ich will mich ja nicht mit Balzac vergleichen, also nehme ich den Orangensaft.
Das ist tatsächlich Kaffee.
Tatsächlich. Kaffee,
da ging immer um 18 Uhr ins Bett, schlief dann bis kurz vor Mitternacht, also eine Nachteule, und stand dann auf, um stundenlang ungestört zu schreiben. Und er hat dann immer so eine Karmeliter-Mönchskutte angezogen, wie ein Mönch, hat er sich dann angekleidet mit Kapuze. Und dann hat er sich einen finster, schwarzen, sehr starken Kaffee gebraut, 2 Tassen getrunken. Und dann ging natürlich mit weit aufgerissenen Augen im Schein eines Kerzenleuchters und mit einer Rabenfeder hat er 10 bis 24 Stunden lang durchgeschrieben mit genug Koffein im Blut.
Und unglaublich viele, unglaublich tolle Bücher auch geschrieben. Vater Goriot ist so eines meiner Liebsten. Das werde ich vielleicht in einer anderen Quizfrage hier mal verarbeiten. Mitbringen.
Bei Katharina. du sagst, du brauchst Kaffee auch schon zum Durchkommen so?
Ja, doch.
Ich merke das, wenn ich Predigten schreibe, dann habe ich auch echt einen erheblichen Kaffeekonsum. Einfach immer nebenbei drücke ich dann irgendwie auf die Kaffeemaschine. Das geht aber mit Kaffee, geht es tatsächlich auch besser. Allerdings ohne Kutte, trotz Predigt.
Da passt ja meine nächste Frage ein bisschen dazu. Wir bleiben bei Frankreich, nicht deins, ich weiß, aber Martin Walker schreibt ja über Frankreich, Bruno, Chef de Police. Werner Köhler schreibt über Frankreich, Jan Solar ist sein Pseudonym. Viele, viele andere schreiben auch über Frankreich. Welcher dieser Kommissare, Detektive ist kein Franzose? Ist das A. Jean-Baptiste Adamsberg von Fred Vargas? Tolle französische Krimi-Autorin. Die habe ich nur für dich ausgesucht. Jean-Baptiste Johannes der Täufer und dann noch der Adamsberg. Adamsberg. Das ist so ein ganz spannender, der kann nämlich nicht wirklich logisch denken. Also der kann nicht ermitteln, der macht das alles aus Intuition heraus. Also ganz, ganz spannende Figur, Jean-Baptiste Adamsberg. Extra französisch ausgesprochen, man könnte auch sagen Johannes Adamsberg. Ist das Hercule Poirot von Agatha Christie oder ist das Jules-Amédée-François Maigret von Georges Simenon?
Also ich glaube ja, dass Hercule Poirot Belgier ist. Das ist doch immer so ein Running Gag auch. Also von da würde ich sagen, ich würde einloggen, grün, Hercule Poirot.
Das ist richtig. Die darf man auf gar keinen Fall Franzose nennen. Ja. Auch wenn Hercule Poirot natürlich so klingt, aber auch in Belgien, in Teilen von Belgien wird Französisch gesprochen. Übrigens, Georges Simenon ist auch Belgier und kein Franzose, hat aber einen französischen Kommissar. Und Jean-Baptiste Adamsberg ist in einem kleinen Dorf in den Pyrenäen geboren in Frankreich.
Das ist Frankreich. Ein Buch in einem Satz. Reicher Schönling delegiert kosmetische OP an Kunstwerk. Ist das Stephen King, das Bild? Ist es etwa Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray? Oder tödliche Gemälde von Konrad Bernheimer?
Konrad Bernheimer habe ich noch nie gehört. Tödliche Gemälde klingt vielversprechend. Stephen King, das Bild, würde auch passen, aber natürlich passt deine Beschreibung wunderbar auf Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray.
Ja, natürlich, irgendwie tödliche Mist, habe ich ja auch nicht gelesen, das Buch, das habe ich gegoogelt, ich habe gesagt, wo kommt Bild vor, Gemälde und irgendwie so, genau, und Krimi. Genau, Oscar Wilde, wunderschöne Sprache, ganz toller Roman von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, das mussten wir damals in Englisch eine ganze Seite auswendig lernen, weil unser Englischlehrer, Yannick, der fand die Sprache so toll und das war sie auch wirklich. Mhm. Tatsächlich. Manchmal kommen noch tatsächlich bruchstückhaft Passagen, Wehen in mein Gehirn, in mein Gedächtnis.
Mhm, sag doch mal eine auf.
Es geht um die Begegnung, dass der eine dem anderen sagt, Mensch, Dorian Gray, du bist wirklich wahnsinnig hübsch. Und dann sagt er, ich fühle das aber nicht. Und dann sagt er, no, you don't feel it now. Someday when you are old and wrinkled and ugly, when thought has sealed your forehead with its lines und so weiter und so weiter. Also das sind so ganz dichte, schöne, plastische, süffige englische Begriffe, englische Worte, englische Sätze, die sich in mein Gehirn gebrannt haben. Wunderschön.
Also wenn du alt bist, wirst du spüren, dass du einmal schön gewesen bist. Wenn die Falten in deinem Gesicht sich ausbreiten, dann wirst du wissen, dass du eine Schönheit verloren hast.
Genau.
Ja, es sei denn, man hat ein Bild.
You feel it terribly. Now you charm the world.
Genau. Apropos alt. Auch wir werden älter. Und zwar nicht wir beide, Daniel, sondern unser Podcast Eat, Read, Sleep feiert Geburtstag. Und zwar den zweiten Geburtstag. Im Juni ist es soweit. Da feiern wir 2 Jahre Eat, Read, Sleep. Und zum Jubiläum wird es eine ganz besondere Folge geben. Mhm. Lasst euch überraschen.
Wir haben euch ja gebeten, bei einer Umfrage zu unserem Newsletter mitzumachen. Vielen Dank dafür. Ihr habt uns wirklich ganz wertvolle Hinweise geliefert. Und wir versprechen feierlich, eure Anregungen so gut wie möglich umzusetzen. Jetzt im aktuellen Newsletter, da bitten wir euch übrigens um Mithilfe für unsere Jubiläumsfolge, die eben in 2 Wochen erscheint.
Wobei ihr leider nicht mithelfen könnt, ist der Bestseller. Denn den losen wir aus.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Gut durchgeschüttelt und gerührt.
Durchgeschüttelt. Ich drehe noch einmal. Viele, viele spannende Dinge sind hier drin. Und es ist Bonnie Garmis. Eine Frage der Chemie.
Ja.
Das lief ja schon in Am Morgen vorgelesen auf NDR Kultur. Also einige von euch haben das vielleicht schon hören können. Vielleicht einige auch schon gelesen. Ich kenne es noch nicht.
Ich habe es auch noch nicht gelesen. Es ist mir nur ab und zu schon mal bei Social Media in die Timeline gespült worden. Also ich bin gespannt.
Das ist also ein Buch, was wir zusammen
Buch,
lesen.
Ein Buch, genau. Ja, und dann haben wir noch abgestimmt mit eurer Hilfe, mit der Eat, Read, Sleep Community, dass wir gemeinsam einen Klassiker lesen wollen.
Genau, da standen zur Auswahl mehrere tolle Bücher. Der Fremde von Albert Camus, glaube ich.
Heinrich Böll,
Ansichten eines Clowns. Genau. Geworden ist es aber Little Women von Frances May Alcott. 4 kleine Mädchen wachsen auf im christlichen Sinne. Daniel, das könnte was für dich sein.
Könnte was für mich sein. Ich kenne das Buch noch nicht. Ich kenne nur eine Referenz, witzigerweise aus einer Sitcom, nämlich aus Friends. Da liest das Rachel dieses Buch und versucht es dem sehr unbelesenen Joey nahezubringen. Und der liest es dann auch und ist wahnsinnig begeistert von dieser Geschichte. Also mal sehen, ob ich dann wie Joey auch begeistert bin.
Ich war wahnsinnig begeistert, das schon mal als kleiner Spoiler. Aber ich werde es jetzt nochmal lesen. Mal gucken, wie ich es denn jetzt finde. Lest doch mit Little Women von Frances May Alcott. Ein Buch, von dem ich jetzt einfach mal sage, das liest sich sehr gut. Und es liest sich sehr schön und das könnte man gelesen haben.
Wundervoll.
Und vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Da kriegt ihr dann alle Infos zu dieser Folge, die wir noch im Vorfeld bekannt geben können.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.